Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute geht uns ein Licht auf und es gibt allen Grund, uns zu hassen. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Motorradfahrer sind manchmal ganz schöne Egomanen und deswegen ergreife ich mal wieder direkt zu Beginn des Worts und begrüße zwar den lieben Michel und bin auch gottfroh, dass er heute hier sitzt und sich gerade stirnrunzelnd am Kopf greift und die Bierflasche erhebt. Und jetzt habe ich den Beginn meines Satzes verloren, aber ich bin gottfroh deshalb, weil es nicht selbstverständlich ist, dass der Michel heute hier ist. So viel vorab, den Michel hat es richtig übel zerlegt, auf dem Motorrad, mit Krankenhausaufenthalt. Aber heute betreiben wir mal das Clickbaiting des Podcasts und stellen diese Story hinten an, weil, und da nehme ich wieder Bezug zu meinem Ego, mir erstmal wichtig ist, dass ich meine Stories bearbeite. Deswegen, Michel, also, du kennst die Agenda. Herzlich willkommen, ich freue mich, dich zu sehen. Gasgeflüster,
alles wie gehabt. Ja.
Trotz diverser Verletzungen und krasser Historie. Wir haben uns tatsächlich auch lange nicht mehr gesehen. Es ist, wenn wir hier aufnehmen, Donnerstag, der 28. Juli, das heißt 3 Tage vor Veröffentlichung dieses Podcastes. Es ist warm, es ist viel passiert. Seit zuletzt ein gelegentliches Räuspern von Michel als Spätfolge seines bakteriellen Infekts, der ihn bei der Gasgeflüsterausfahrt ins Hotelzimmer gesperrt hat, ist immer noch ab und an zu vernehmen. Aber die Stimmung ist gut. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde schon gequatscht, das ein oder andere Bierchen schon gekippt, aber sind jetzt bestens vorbereitet, um loszulegen. Ewig längster Monolog seit Ewigkeiten zu Beginn. Jetzt mal ein paar Worte von dir.
Ja, ich habe jetzt auch gerade mich gefragt, Jan, machst du dir eigentlich für dein Intro Notizen, damit du diese, gut, jetzt haben wir 1:30, es ist ja nicht so viel, damit du die halt auch stringent füllst und alle Punkte abarbeitest, die du zum Beginn der Sendung erwähnen wolltest, fand ich jetzt gerade so ein bisschen beeindruckend. Vielleicht lagst du einfach daran, dass du auf deinen Monitor guckst und ich das Gefühl habe, du hast jetzt irgendwie was abgelesen. Ich grüße euch aber auch recht herzlich und wie es Jan schon angedeutet hat, bin ich sehr glücklich, heute hier sitzen zu können und euch zusammen mit Jan eine neue Folge aufnehmen zu können. Jan hat es gesagt, es ist viel passiert und warum ich da so glücklich bin, auch hier wieder nochmal die Clickbait-Aktion, darüber reden wir später. Denn wir gehen so ein bisschen chronologisch rückwärts in der Zeit und es sind nämlich in den letzten Tagen und vor allen Dingen heute zu unserem Aufnahmetag Dinge passiert, über die wir unbedingt reden müssen, bevor es dann ans Eingemachte geht. Und da gebe ich einfach direkt den Ball wieder zurück an meinen Co-Host Jan, denn ich bin mir nicht ganz sicher, welches der Themen für ihn das wirklich Wichtigste ist, die jetzt hier gerade ja die Runde machen und Schlagzeilen.
Jan, also das Allerwichtigste, weil da müssen wir dann am Ende der Folge nochmal Bezug zu nehmen, ist ein Rennen, das gerade stattfindet, oh ja, mit einem unserer früheren Gäste. Und zwar war der in Folge, ich schaue jetzt gerade nochmal, oh Gott.
55 war es, glaube ich.
Stimmt, 55 zu Gast. Daniel. Und die Folge hieß Motorradfahren und der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin kann sich vielleicht noch erinnern, Daniel ist übertrieben geisteskranker Motorradfahrer und aber auch Radrennfahrer und hat uns damals nicht nur vom Everesting erzählt, wo er 8848 Höhenmeter an einem Tag versucht zu fahren, sondern von der sogenannten North Cape 4000,
die also ich habe mir inzwischen angewöhnt, ich sage einfach Nordkap 4000.
So, ja.
Das spricht sich deutlich leichter auf, auch wenn die Veranstaltung englischsprachig ist, genauso wie die Seite. Also jetzt versuche ich es auch, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, wir werden das hier auch verlinken. Northcape4000.com ist die Seite zum Rennen. Und Jan, jetzt gebe ich das Wort wieder an dich.
Ja, und der Daniel, der damals zu Gast war, ist ja, glaube ich, im letzten Jahr diese ganze Partie gefahren, also 4000 Kilometer irgendwo aus Italien bis ans Nordkap und hat schon von den Quälereien erzählt und hat sich jetzt kurz an entschlossen, ach komm, ich mach den ganzen Spaß einfach
nochmal. War geil, ich mach's nochmal.
Als Elfter oder Zwölfter oder so damals angekommen beim ersten Versuch, ist es jetzt soweit, Und man kann das Ganze nämlich auch live verfolgen und das ist geisteskrank. Die sind Samstag gestartet, heute, wie gesagt, ist Donnerstag. Und Daniel hat halt einfach schon zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, man kann es live verfolgen, 2575,67 Kilometer absolviert und liegt damit auf Platz 1 der ganzen Teilnehmenden. Das ist einfach nur geisteskrank. Daniel, brutal, was du da ablieferst. Wir haben es immer gewusst, wir waren deine größten Fanboys, als du hier in der Folge warst. Wir drücken ganz fest die Daumen. Du holst das Ding für uns alle dieses Jahr nach Hause, ja. Toi, 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 dass alles glatt geht. Es sind jetzt nur noch lächerliche 1645 Kilometer, sagt es hier. Echt heftig.
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich ein Rennen, Jan hat es angedeutet, und es ist auch sehr spannend, denn Francesco Pizzato, jetzt haben wir hier so auch den italophonen Ton getroffen, will ich jetzt mal sagen, der ist dem guten Daniel nämlich wirklich haarscharf auf den Fersen. Jan, du bist meiner Zeit voraus, bei mir sind es ein paar Kilometer weniger, die mir angezeigt werden, ich muss ja die Seite aktualisieren. Auf jeden Fall ist er nur 7 Kilometer hinter dem guten Daniel. Die waren auch zusammen auf der Fähre, also muss dazu sagen, die Strecke geht eben vom Gardasee bis ans Nordkap. Läuft immer ein bisschen anders. Letztes Jahr ging es eher so über Osteuropa. Diesmal über die Fähre erst Ostsee, ich glaube in Stralsund. Nee, das habe ich falsch. Es war irgendwie in Stralsund in Schweden. Gibt's ja wohl auch. auf jeden Fall sind sie irgendwie schon mal über die Ostsee und jetzt eben sind sie von Schweden nach Finnland übergesetzt. Und da waren auch beide zusammen auf dem Boot. Also es kann durchaus sein, dass wir zwar hier die Kilometer sehen, aber der zeitliche Aspekt eine große Rolle spielt. Ne? Also wenn der Daniel an der Fährstation angekommen ist und einen Vorsprung hatte, sagen wir mal von 3 Stunden, dann hat er den mit Sicherheit auch beim Runtergehen von der Fähre, auch wenn der andere Kollege ihm nur wenige Kilometer quasi auf den Fersen ist. Also wenn ihr das verfolgen wollt, hier nochmal die ganze Geschichte. Zum einen eben auf der Seite northcape4000.com zusammengeschrieben, könnt ihr euch das anschauen. Lifetiming, wirklich crazy Geschichte. Und was Daniel beim letzten Mal nicht gemacht hat, diesmal aber sehr, sehr ergiebig und auch sehr witzig, er macht eine Live-Berichterstattung auf seinem Instagram-Account. Paddle with Daniel ist der Account. Schaut euch das an. Geht da unbedingt rein. Guckt euch das an. Ich bin mir sicher, wenn ihr zu spät einschaltet, wir nehmen ja quasi jetzt heute am Donnerstag auf. Die Ausstrahlung ist am Donnerstag. Wenn ihr es vielleicht auch erst am Montag oder Dienstag hört, ist Daniel vielleicht schon ins Ziel gekommen. Aber er wird mit Sicherheit eine Highlight-Geschichte dazu machen. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Der Typ hat sie nicht alle. Super sympathisch, super lieb, super genial. Feiert ihn, supportet ihn, schreibt ihm, motiviert ihn. 4000 Kilometer mit dem Rad, er hat das mehrmals angedeutet, die Hände tun weh, der Arsch brennt, von den Beinen will ich gar nicht reden. Also, schickt jede Menge Support und Liebe und ja, jetzt können wir uns
dem nächsten Thema widmen.
Ja.
Und ja, ich habe es gesagt, heute ist Donnerstag und es ist für vor allem Fans von vierrädrigem Motorsport ein einschneidender Tag, denn heute hat eine andere Koryphäe aus dem deutschsprachigen Raum die Karriere beendet und wir reden von Sebastian Vettel, Formel-1-Fahrer, und warum das aus unserer Sicht auch aus Motorradperspektive wichtig ist, dafür kommen wir gleich noch, aber er hat seine Karriere nämlich nicht einfach nur mit so einem Pressestatement beendet, sondern ziemlich eindrücklich mit einem längeren Instagram-Video. Man merkt schon, heute ist alles nur noch Instagram.
Instagrammable.
Und da hat Sebastian Vettel in irgendwie 2-3 Minuten in schwarz-weiß, also wirklich ganz, ganz toll, ein paar Worte verloren.
Die also ich muss sagen, bestimmt, es ist wirklich sehr gut gemacht, ja.
Ja, aber also, ja, schon wieder so ein bisschen drüber. Also ich bin ja froh, dass es nicht so, ey Leute, was geht ab, Sepp hier, genau. Sondern, dass es offensichtlich auch vom Teleprompter abgelesen ist, aber damit sehr angenehm zuzuhören. Michel, was hat er denn gesagt?
Also, Sebastian, seines Zeichens inzwischen Langhaarträger, was ich sehr, sehr bezeichnend finde. Also,
er hat immer Alter, die 90er kommen wieder, gell? So, aber in allen Bereichen. So modisch und so weiter. Meinst du, wir haben jetzt hier auch bald wieder so lilane, komplett runde Motorräder und so Metallhaufen?
Ja, das weiß ich nicht. Lila könnte ich mir vorstellen, dass das wieder kommt. Kawasaki hat jetzt ja die ZX-10R, vor allen Dingen in der Superbike-WM, ja auch in dieser, und glaube ich auch in der IDM ist sie so gefahren.
Ja, die es gibt doch bei MotoGP irgendeine Ducati, die auch so ein hässliches Lila da drin hat.
Nee, ich wollte jetzt eher sagen, dass sie dieses ZXR-57-Design wieder auferlegt haben mit diesem großen weißen Streifen, der so rübergeht. Also grundsätzlich muss man auch sagen, ich habe ja einige Jahrzehnte jetzt durchlebt mit meinen gut 40. Gefühlt sind alle Jahrzehnte wieder da, in denen ich je irgendwie aktiv war. Von den 80ern angefangen, über die 90er, 2000er, Buffalos am Start, überall, dass es kracht. Schlaghosen, es kommen wieder Schlaghosen, ich drehe durch.
Und Michael, Haare. Bauchfrei, nur bei Frauen.
Also. Bauch.
Ist mir wichtig, ja. Bevor du jetzt in irgendwelche modischen Allüren verfällst, ja, merkt ihr das.
Ja, also nachdem du mich beim letzten Mal gebeten hast, beim vorletzten Mal war es, glaube ich, aufzustehen, ich meine Plauze in die Kamera gehalten habe und du mir eindeutig zu verstehen gegeben hast, Kerl, das ist ein Kessel, das ist ein Bierbäuchle, das braucht man nicht zeigen, gell, da habe ich gedacht, nee, bauchfrei ist für mich auf jeden Fall raus. Aber wir wollen ja auch nicht über meinen Bierbauch reden, sondern über den von Sebastian Vettel, den er vielleicht in der Zukunft sich aneignen wird. Denn, wie gesagt, er hat sich zurückgezogen und du wolltest ja noch wissen, warum tut er es? Und er hat tatsächlich gefühlt mannigfaltige Gründe zum Besten gebracht. Alles ein bisschen durch die Blume, außer die Geschichte mit seiner Familie. Er hat eben darüber gesprochen, dass seine Präferenzen und seine Prioritäten vor allen Dingen sich so ein bisschen verschoben haben, dass er natürlich sehr, sehr viel Spaß hatte in der Formel 1, jetzt aber ja seinen Kindern zum einen beim Großwerden zusehen will, sie dabei unterstützen, seine Werte in Anführungsstrichen weitergeben. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt war eben auch der Zukunftsaspekt und wie die Zukunft zu gestalten ist. Und ich glaube, das ist so das, was ich eben gemeint habe, so Subtext, ne, so ein bisschen zweideutig, dass er nicht einverstanden ist damit, wie mit verschiedenen Dingen, vielleicht auch der Aspekt der Nachhaltigkeit, CO2, fossile Brennstoffe etc. Im Formel-1-Rahmen damit umgegangen wird. Hat ja in den letzten Wochen, Monaten, man kann schon fast sagen Jahren, ja immer wieder mal so, wie soll ich sagen, öko-affine Tendenzen durchblicken lassen. Und auch so ein bisschen diesen Zwiespalt zwischen, okay, ich jet hier um die Welt und verbrenne Kohlenwasserstoffe, nicht so cool eigentlich. Und das scheint ein Aspekt gewesen zu sein, der mit dazu geführt hat, dass er jetzt seinen Rücktritt angetreten hat. Ich habe das Reel, dieses Video, was du vorhin angesprochen hast, wir können das hier auch in die Shownotes packen und natürlich auch noch teilen. Ich habe das bei mir heute schon geteilt und habe schon so ein bisschen Häme bekommen im Sinne von, ja, hier grüner Vorwand, aber eigentlich fährt er ja einfach nur noch hinterher, obwohl er viermaliger Weltmeister ist. Ich sehe aber tatsächlich, also mir hat das Video gut gefallen, weil ich die Botschaft gut finde und er auch so ein bisschen Dinge angesprochen hat, mit denen ich tatsächlich auch hadere, sei es in Bezug auf das Hobby Motorradfahren, sei es in Bezug auf meine Anstellung im Motorradbereich und Freizeitbereich. Also bei mir hat das auf jeden Fall...
Boah, aber Michael, wir treten hier gerade noch nicht zurück, das klang jetzt gerade schon fast so.
Nein. Also ich wollte damit nur sagen, er hat auf jeden Fall bei mir einen Nerv getroffen und seine Entscheidungen und das, was er sagt, was er zum Besten gibt, trifft bei mir auch auf offene Ohren.
Also das sehe ich ganz genauso. Ich habe das exakt so wahrgenommen, das mit dem Hinterherfahren. Ja gut, er ist im Herbst seiner Karriere. Ich glaube, so viel kann man sagen, unabhängig davon, ob er weitermachen würde oder nicht. Ich glaube, da aber mit Themen zu kommen, der hat genug abgeliefert. Das ist nicht die richtige Situation. Ich finde es sehr stark, wie er sich da geäußert hat. Was du sagst, durch die Blume ist, wenn man da genauer hinhaut, schon auch echt harsche Kritik. Er selbst ist ja schon seit Jahren auch aktiv. Ich kann nur empfehlen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, er hat auch einen Podcast mal gemacht mit Luisa Neubauer, der deutschen Greta Thunberg, wenn man so will, Thunberg, wie auch immer. Sehr spannender Podcast, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich meine, natürlich, wir sind hier in einem Segment unterwegs, wo eher so Fridays for Hubraum klischeehaft unterstellt werden könnte. Ich glaube aber, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid reflektiert genug, um einfach auch zu wissen, was wir hier machen, wie wir es hier machen. Ich hoffe, wir haben keine Klimakrise-Leugner unter uns. Man muss, glaube ich, jetzt nicht hier zu Kreuze kriechen, aber sich einfach bewusst sein, was wir hier machen. Und ich finde es völlig fair, wenn ein Sebastian Vettel da auch reflektiert irgendwie mit umgeht. Michel, wir hatten auch schon mal die Diskussion, ich weiß noch, irgendwie auf einer Autofahrt, wo wir drüber gesprochen haben, hey, wollen wir mal ein Thema auch zum eine Folge zum Thema Umweltschutz machen? sind letztlich so verblieben, nee, also das ist dann doch irgendwie hier die falsche Strecke, auch wenn es uns persönlich sehr nahe liegt und führt irgendwie auch zu nichts. Dafür sind wir jetzt hier im falschen Bereich unterwegs. Aber ich finde es total stark, wenn solche Leute da sowas machen und auch Lewis Hamilton, der ja letztes Jahr fast noch Weltmeister geworden wäre, also dem man jetzt nicht unterstellen kann, dass er eine scheiß Leistung bringt, äußert sich regelmäßig auf verschiedenen Plattformen zu so Themen wie Nachhaltigkeit.
Ist er nicht auch Veganer?
Der ist Veganer, ist exakt genau so. Gleichzeitig fliegt er genauso auch mit dem Jet durch die Welt zu den Rennstrecken und so weiter. Also ein bisschen Doppelmoral ist natürlich irgendwie mal mit dabei, aber was ich halt so stark fand und deswegen wollte ich das heute auch in unserer Folge unbedingt mal mitnehmen, ist halt ein Statement in politischer Weise auch in verschiedenen Bereichen. Das eine ist so Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Kritik aber auch an dem Formel-1-Verband und auch einfach so Sachen, hey, Familie ist auch wichtig, ja. Also das ist ja auch schon ein Statement, sich da einfach in den Prioritäten klar zu werden. Und ich finde, Sebastian Vettel hat da einfach auch einen persönlichen Wandel durchgemacht, dem ich ihm abnehme. Das können andere Leute natürlich anders sehen und sagen, Heuchler hat keinen Bock mehr. Okay, ich nehme ihn das so ab. Und warum ich das eigentlich heute ganz wichtig finde, ist, ich finde nämlich, das fehlt so ein bisschen in der Motorradbranche. Wenn wir auf die MotoGP schauen, wenn wir uns dort, oder auch World Superbike, dort die Leute angucken, auch diese Amazon Prime Doku, über die wir ja schon mal gesprochen haben, finde ich eigentlich schon, dass es die Typen natürlich irgendwie auch Charaktere sind. Und der Vorwurf gerade auch an die Formel 1 lautete ja immer oder lautet immer noch, das sind so glatt gebügelte PR-Dullis, die eigentlich einfach nur so go with the flow das sagen, was ihnen 3 Millionen PR-Beratern irgendwie auch sagen, um da gut anzukommen und irgendwo anzuecken. Und den Eindruck hat man ja bei so Motorradrennfahrern, denen ja nachgesagt wird, auch einfach einen Schatten zu haben, weil sonst fährst du halt nicht mit 350 im Windschatten Zentimeter nebeneinander. Aber irgendwie ist so meine Perspektive darauf, diesen Fame, den die haben und damit auch die Reichweite, die die haben, da haben wir bisher noch keinen gesehen, der sich mal so richtig, wie soll man sagen, querulant geäußert hat. Also jetzt mal ausgenommen von irgendwelchen Appellen an Sicherheitsstandards gegenüber der Dorna.
Ja.
Aber so Lewis Hamilton macht super viel auch gegen Rassismus, lauter solche Thematiken im MotoGP-Zirkus und auch in der World Superbike. Mir bisher nicht so präsent. Das weißt du aber jetzt wieder besser.
Ja, ich überlege jetzt gerade tatsächlich, weil irgendwie dunkel in meinem Hinterkopf da irgendwas in diese Richtung ist. Ich kann es jetzt aber gerade nicht abrufen, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ich wollte aber tatsächlich, also zum einen das einordnen und zum anderen noch was zum Sebastian Vettel und zu seinen Motivationen und zu seinen Gründen quasi sagen. Du hast ja quasi diese Familienkomponente damit herausgegriffen, einfach, dass es wichtig ist, das auf eine gewisse Art und Weise zu priorisieren. Das ist mit Sicherheit ein Punkt und das ist natürlich auch eine Altersfrage, ne? Also wenn du jetzt einen MotoGP-Fahrer anschaust, ne, greifen wir Rossi raus, ne? Der ist jetzt mit über 40 Papa geworden. Es gibt natürlich welche, die sind schon Vater, Aleix Espargaró, aber der ist auch schon Ende 30, ne? Also man muss halt einfach dazu sehen, die meisten Jungs in diesem Rahmen, das ist eine ganz andere Generation. Die haben noch, ich habe die Tage erst darüber nachgedacht, warum agieren die so, wie sie agieren, ne? Warum sind sie vielleicht nicht so reflektiert und nicht so weitsichtig, aber es sind halt alles noch Kinder, ist falsch. Ja, aber es sind Buben. Ja?
Die jungen Wilden.
Junge Männer, sagen wir mal so, ne? Die jungen Wilden, die natürlich ihr Leben auf das ausgerichtet haben, zu 100%, was sie da machen. Die hatten immer dieses eine Ziel. Die leben auch in ihrer Bubble, natürlich. Ne? Und da kann ich, also ich war dümmer, vermutlich in dem Alter, ne? Und dementsprechend würde ich da von denen jetzt nicht so viel erwarten. Und was natürlich auch noch dazu kommt, Formel 1 ist nicht MotoGP, ne? Also der Formel 1-Fahrer hat A in der Regel von denen, die halt vorne mitfahren, ne? Vielleicht deutlich mehr Geld verdient, ne? Die Plattform ist eine deutlich größere und er ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen mächtiger als ein MotoGP-Fahrer, glaube ich. Ne? Natürlich kommt da auch Fahrer nach, etc. Das spielt da natürlich mit rein. Aber du hast halt einfach eine ganz andere Größe, eine ganz andere Reichweite. Du hast eine ganz andere Macht. Ne? Es ist ja so, wenn die Fans hinter dir stehen, ne? Und du hast halt einfach viele Millionen von Fans in unterschiedlichen Ländern, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, so jemanden zu schaffen oder irgendwie abzusägen, als das vielleicht im Mittelfeld in der MotoGP der Fall ist, ne? Wo die Leute, die halt einfach kein Mensch kennt. Also das zum einen, wie gesagt, aber ich denke nochmal drüber nach, weil ich meine mich eben schon zu erinnern, dass es halt Leute gibt, die da sehr, sehr tatsächlich aktiv sind, auf eine gewisse Art und Weise. So, und was ich bei dem Familienthema zum Sebastian Vettel noch unbedingt dazu sagen wollte, ist eben diese Zukunftskomponente, ne? Dass ich glaube, klar, natürlich, er will mehr Zeit mit der Familie verbringen, will seine Kinder aufwachsen sehen, will seine Werte weitergeben, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, aber er will, glaube ich, auch auf eine gewisse Art und Weise daran mitwirken, dass die eben auch eine Zukunft haben, die unsere Zukunft sind. Weil
okay.
Irgendwann ne, werden wir zwei irgendwann nichts mehr zu melden haben oder irgendwie beizutragen.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Wenn wir das überhaupt irgendwie tun.
Also wahrscheinlich haben wir gerade schon nichts zu melden, werden auch in den nächsten Jahrzehnten nichts zu melden haben und trotzdem die ganze Zeit drüber labern.
Ja, und trotzdem einen Beitrag zu allem leisten.
Ja, genau. Auf jeden Fall Meinung zu allem haben, ja.
Genau, also was ich damit gemeint habe, ne, die Zukunft, weil sie unsere Zukunft sind, weil sie wir jetzt den Weg bereiten müssen dafür, dass sie auf eine gewisse Art und Weise eine Zukunft haben und sie diejenigen in der Zukunft sein werden, die Innovation vorantreiben, die neue Ideen haben, die das vielleicht auch wieder besser machen, was wir und die Generationen vor uns vielleicht verkehrt gemacht haben. Ne? Mhm. Soll jetzt gar keine ökologische Komponente haben, sondern es läuft halt einfach in vielen Dingen nicht immer optimal, spielen immer viele verschiedene Faktoren da eine Rolle mit und vielleicht ist eben diese nächste Generation oder vielleicht auch die übernächste diejenige, die bei dem einen oder anderen Thema ja eine Lösung findet oder einen besseren Ansatz, ein besseres Konzept. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend und auch interessant, dass ich glaube, also für mich habe ich das daraus gehört, dass das für ihn halt einfach eine Rolle spielt. Er möchte eben auch ihnen noch eine akzeptable, schöne, lebenswerte Zukunft mit ermöglichen.
Ja.
So, jetzt haben wir 21 Minuten und 30 Sekunden geredet und sind quasi am tiefsten Punkt der Folge angekommen. Also A, ja, war es dann sehr traurig, auch sehr wirklich tiefgründig von der Thematik. Danke, Sebastian, an dieser Stelle. Danke, Sepp.
Ja, ja, also ich denke auch, ihm gebührt auf jeden Fall Anerkennung für die Leistung, die er da auch gebracht hat. Ich finde summa summarum sympathischer Typ, hat einiges abgerissen, finde ich einen ehrlichen Ausstand, besser als irgendwie so eine lame Pressemitteilung von wegen und hier nach vielem hin und her und bla, Prioritäten anders gesetzt. Das ist so ein Video auch mal ganz nett.
Und ich muss sagen, ich als Glatzkopf, sind seine Haare schön. So, muss ich auch sagen.
Ja, da sind wir beide einfach.
Ich hätte auch gerne das sieht aus.
Na, das ist neidisch. So ein junger Gott halt einfach.
Er ist
so
ein griechischer
Gott, ja.
Junger Gottschalk, ja.
Gottschalk auch, ja. Ich habe zwar den griechischen Gott gemeint, aber du Gottschalk, ist beides okay. Es hat beides seine Richtigkeit.
Schön,
ja. Thomas Gottschalk ist vielleicht auch ein kleiner Gott, man weiß es nicht.
Ja, und er sagt auch oft Dinge in der Öffentlichkeit, die halt weniger Substanz haben oder vielleicht einfach auch vor 2,5 Generationen einfach hätten schon abgeschafft werden sollen.
Ja, guck, so hat Sebastian Vettel doch zwar die Haare übernommen, aber sich dann doch auch
weiterentwickelt.
Das ist gut. Jetzt geht's mal wieder um mein Ego. Jetzt muss ich mal Storys erzählen.
Achtung, jetzt geht's los.
Oh, und ich kann mir direkt schon wieder den Hass von der Seele reden. Und zwar, letzte Folge habe ich es ja erzählt, passend zu unserer Gasgeflüster-Ausfahrt ist dann das Ablendlicht kaputt gegangen. So. Ablendlicht kaputt auf dem Motorrad, ungeil, sollte man ändern. Also habe ich gedacht, los geht's, ja, muss ich mich drum kümmern. Hatte auch vor, das Motorrad weiter zu verwenden, zu einem gewissen Einsatzzweck, zu dem ich dann im späteren Verlauf komme. Hatte also so ein bisschen auch Zeitdruck, das Ganze zu machen. Was habe ich also gemacht? Bin auf die Website der gängigen Großhändler gegangen, weil ich einfach dachte, so, ich bestelle mir jetzt den Scheiß. Hab de Klump, hatte noch einen Gutschein für einen also dieser großen
Du meinst nicht Großhändler, sondern du meinst der großen Einzelhändler.
So, genau, die meine ich. Und dann kannst du ja immer auch dein Motorrad angeben, das du fährst, ja? Für so Teile und Zubehör und was weiß ich.
Hat sich da also, ja direkt verklickt, Ducati Street Fighter eingegeben.
Na, ja, genau, schön wäre es, ja? Ne, wir haben ja mit V4-Motoren schon geklärt, weiß ich nicht, ob das so wirklich die Zukunft von mir ist. Aber egal, also mein Motorrad da eingegeben, zack, zack, zack. Lampe geklickt, ja? Ah ja, okay, hier, bam, Lampe bestellt. So, dann kam die Scheiße erstmal nicht. So ganz ehrlich, wie kann es in Zeiten von Amazon sein, wo alle mal, Amazon macht alles kaputt. Wie kann es da sein, dass so ein Online-Einzelhändler 4 fucking Tage braucht, um so eine beschissene Lampe zu mir zu schicken. Der kriegt direkt das Kotzen. So, Wochenende stand vor der Tür, es war Samstag. Eigentlich wollten wir grillieren gehen an so ein Weiher bei Freunden. Ist ausgefallen wegen Corona mal wieder, schönen Dank. Also hatte ich nichts zu tun. Dann bin ich einmal durch die Stadt geradelt, schön über den Christopher Street Day, wo übrigens auch irgendwie so Bike die Pride Frauen, unterwegs
die,
waren.
Die Frauenstaffel unterwegs war? Oder
nee, so auf dem Motorrad. LGBT,
ich kann
LGBQT.
Nee, LGBT. Nee,
TQ. Das B steht nicht für bisexuell, sondern für Bikes.
In dem Fall.
Ja, genau. Also da sind so ein paar dann auf Motorrädern in Regenbogenfahren rumgefahren, war mega die Gaudi. Hier ging es ab in München vom Allerfeinsten. War ganz witzig. Und hab hier so Schwachsinn gemacht, wie irgendwie Auto ausgesagt. So ein richtiger Allmann-Tag, weißt du? Und da hat er gedacht so, boah, jetzt habe ich auch noch Zeit. Komm, ich will das mit der Lampe hinter mir haben. Ich fahre jetzt nochmal zum Baumarkt und shop mir einfach so eine Scheißlampe selbst. Bin da hingefahren, stand im Baumarkt, gerade dann keinen Plan gehabt, was ich jetzt eigentlich für eine Lampe brauche. Also meine Bestellung aufgerufen und dort die Werte angeglotzt. Irgendwie H4, bla 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 bla, ja, alles klar, ist so eine Lampe, zack, geshoppt. Gut. Zurückgefahren, dann war es abends, hab ich gedacht, so, das machst du morgen, schön auf den Sonntag.
Schön Häme gemacht.
Häme gemacht. So, Sonntag, schön Frühstück und dann ab in die Garage. Richtiger Männersonntag. Geh in die Garage, erstmal dieser Ausbau, ich kotze, ich verstehe das bis heute nicht, ey, hier das Land der Ingenieure, jetzt fahre ich noch eine BMW, also aus diesem Land der Ingenieure, ja, Alter, und ich weiß nicht, ob der Ingenieur sich da denkt, so, jetzt machen wir hier mal wirklich was, wo wir 50% unserer Kundschaft die Finger brechen.
An dieser Stelle muss ich einfach direkt eingrätschen.
Finger brechen, übrigens schöne Überleitung für später dann, aber weiter geht's.
Ja, genau. Witzigerweise fährst du ja eine BMW.
Ja.
Und BMW hat jetzt die Tage etwas, kurzer Exkurs in den Automobilbereich, hat sich etwas Häme einkassiert, weil sie eben auch ihre Umsätze maximieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum das bei diesen Motorrädern so schlecht geht und mit Sicherheit bei vielen Autos einfach überhaupt gar nicht mehr selber zu machen ist, weil du damit Aftersales und vor allen Dingen die Werkstätte befeuern kannst, denn wenn du nicht selber wechseln kannst und dafür in die Werkstatt fahren musst, musst du A, den Werkstattkosten bezahlen und das Produkt, was eingebaut werden soll oder gewechselt werden soll, logischerweise auch in diese Werkstatt kaufen. Also da ist mit Sicherheit System dahinter und jetzt komme ich wieder zurück zu diesem BMW-Beispiel, auf das ich jetzt kommen wollte. Achtung, Achtung, es geht los. BMW fängt jetzt tatsächlich an und ich glaube bei Tesla habe ich die Tage gelesen, ist das jetzt auch so, die statten quasi ihre Fahrzeuge voll aus und du musst aber Zubehör, was quasi im Auto verbaut ist, per Abo-Modell
dazu buchen. Ja,
so, ne?
Aber das ist noch nicht mal so neu.
Woher kennst du, also wo ist das
schon? Ja, die Scheiße fing an damit, dass irgendwann es ein Gesetz gab, wo du diesen SOS-Knopf im Auto haben musst.
Mhm.
Dass du dann halt im Falle eines Falles, meistens ist er da so in der Mittelkonsole oder oben da beim Mittelrückspiegel angebracht, draufdrücken kannst, bla, wird direkt der Notruf abgesetzt, so. Und das ging dann einher, ja gut, haben die Hersteller gemacht, zack, SIM-Karte drin und so weiter, 2 Jahre kostenlos und dann musst du letzen dafür.
Ah ja, okay,
so. Aber das so solche Sachen und das mit Sitzheizung, dass du die dazu buchst, ja, und ich glaube, das ging aber ja auch, das ist gleich mit Motorleistung. Das ist
wirklich auf Monatsbasis, so,
ne? Ja, ja, so, aber du kannst dann auch natürlich auch ein Jahrespaket auswählen. Bei
Motorleistung ist das auch so und ich denke einfach, du sagst, was ist los?
Ja, das ist eine Frechheit, ja, das ist das, pass mal auf, bei uns, beim Motorrad wird es irgendwann so sein, ach so, 6. Gang willst du, ja, das gibt's ja jetzt auch schon, wir haben auf der Gasgeflüster-Ausfahrt auch drüber gesprochen, Held hat diese In-Motion Airbag-Weste. Ah
ja, diese Airbag-Weste, ja.
Genau, da kannst du die Weste kaufen und dazu das Gerät, das sozusagen diese ganzen Sensorik drin hat.
Mhm.
So, und das kannst du kaufen oder halt auch so leasen.
Hattest du ja schon gesagt, damit du immer das aktuellste Firmware-Update hast.
Alter, so ein, das ist einfach eine Frechheit. So, wenn Held wirklich an der Sicherheit der Fahrenden gelegen wäre, dann würden die Pisser einfach sagen, ey, uns geht's auch um die Sicherheit, klar, kostet Sicherheit Geld. Und ihr kriegt einfach die Updates, wenn wir neue Erkenntnisse haben, loggt ihr euch irgendwo ins WLAN ein und zieht euch die runter, ihr Ficker.
Ja, pass auf. An dieser Stelle muss ich unseren Podcast-Gast Stefan Röttger zitieren, der in diesem Zusammenhang gesagt hat, ne? Held heißt ja Held Biker Fashion. weil es ja Fashion ist, ne? Wenn es um die Sicherheit ginge, hießen die wahrscheinlich Held Biker Safety.
Ja. Ja. Merkst du was?
So nehme
ich. So, könnte ich mich aufregen. Alter, guck, jetzt hast du meinen Puls direkt auf, meinen Blutdruck direkt 1000. auf 200 gebracht, Mann. Und, aber es ist ein guter Einstieg, um auf mein Motorradthema zurückzukommen, ja?
Ich möchte auch also, auf Stefan Röttger gleich noch zurückkommen.
Ja, kannst du gleich, aber jetzt muss ich meine Geschichte erzählen.
Ja, ja, go, go, go.
So, also, dann diese Lampe da, ausgebaut, Alter. Achso, warte mal kurz. Jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen. Wer hat mir das jetzt erzählt?
Schreib dir ganz kurz auf, worüber du eigentlich reden wolltest.
Ja, aber auf dem Training, auf dem ich kürzlich war, was ich auch noch erzählen möchte, hat doch einer erzählt, dass er sich eine BMW bestellt hat und wegen Teilemangel, hier Asien und sowas, ja, die BMW mit irgendwelchen Gammellampen gerade ausgeliefert wird und du dann, wenn sie die Teile wieder haben, in die Werkstatt kommen kannst und dann bauen sie neue ein. So.
Was ich aber eigentlich cool finde.
Ja, ist an sich eine faire Sache, aber wenn du das dann selbst probierst und das so ist wie bei meinem Motorrad, dann freuen sich die Handchirurgen über gnadenlos Kundschafter. Also echt, ich habe gekotzt, dieses scheiß Ding da auszubauen. Boah. Dann hatte ich diese scheiß Lampe irgendwann da rausgefickelt, nimm die in der Hand und denk so, Dann war es einfach eine andere, als die, die ich da gekauft hatte.
Was?
Ja, das war dann irgendwie eine H7 und die hatte hinten nur so, ich bin ja überhaupt kein Elektriker. Jetzt lachen sich hier wieder alle ins Fäustchen und denken so, der Brüssel ist so dumm. Aber die hat dann nur so zwei Stecker.
Pole, hinten, ja.
Pole, dies, das. Und die, die ich in der Hand hatte, drei.
Ah ja, wie beim Auto.
Alter, das ist dann irgendwie eine andere Lampe. Keine Ahnung, dass es Fernlicht ist, was weiß ich nicht, ja. Gibt's irgendwie. Und ich habe so einen Hass auf diesen Einzelhändler geschoben, weil ich einfach nur dachte, boah, ich gucke das jetzt nicht nach. Ich gebe das da ein, welches Motorrad ich habe. Hack in die Suche, Abblendlicht ein, so, ersten drei Suchergebnisse hatten alle die gleichen Werte, also H4, bla bla bla, Watt, keine Ahnung, ja, nimmst du eins davon, zack, hat nicht gepasst. Stand ich da also am Kotzen des Todes, die Lampe natürlich schon vorher aufgerissen, weil ich die mir einfach mal angeguckt habe, also keine Chance, hier zurückzureden. Wer irgendwie so ein dreipolige H4-Lampe braucht, kann sich gerne bei mir melden, ich schicke sie ihm gerne zu.
Achtung, 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 guck doch einfach mal, ob dein Auto vielleicht eine dreipolige H4-Lampe hat, weil...
Nee, mein Auto hat hier, was ist das,
Xenon? Xenon? Oh, ja. Richtig teuer. Richtig teuer, wenn
das. Ja, das darf auf keinen Fall kaputt gehen.
Xenon-Brenner, richtig teuer.
Ja, das ist teuer.
Da wird, ja, sofort Auto abstoßen, teuer,
mal, ja, wenn das kaputt geht. Wenn es kaputt ist, kannst du direkt verkaufen. Oder ja, ist richtig teuer. Schrottpresse, so, ist vorbei. So. Also, meins kann ich mich freuen über meine H7-Lampe, wie es dann ist.
Ja, warte mal.
So, warte, pass auf. Also, ja. Ich muss jetzt die Story fertig erzählen. Das wird ja eh schon wieder viel zu lang. Am nächsten Tag kommt dann die Lieferung des Einzelhändlers per Post. So, ist natürlich auch die falsche Lampe. Ich die dann also genommen, das gemacht, was ich eigentlich an Tag 1 hätte machen müssen. Jetzt sagen wieder alle, ja, bist du dumm, wenn du es bestellst. Bin einfach zu dem Laden hingefahren, schön hingeradelt. Und das war ein Laden, über den habe ich mich hier schon mal in dieser Podcast-Folge aufgeregt. Ich will diesen Namen nicht nochmal sagen. Mhm. Aber ich gehe da rein und sag erstmal, frag da wieder ganz netten Verkäufer, ja, hier, sorry, falsch bestellt und so weiter, kann ich das bei euch tauschen? Worum geht's denn? Sag ich, Alter, ich denke mir einfach nur so, ist doch scheißegal. Einfach nur die Frage. Ich habe was im Internet bestellt, kann ich das bei euch tauschen? So. Ihm die ganze Sache erklärt und so. Und hier, dies, das, falsche Lampe. Ja, können Sie tauschen. Dann sage ich, gut, ich hole mir da hinten eine. Ja. Haben Sie die da? Ja, müssen wir gucken. So. Dahin gegangen. Erstmal, diese ganzen Lampen hingen falsch zu den Etiketten. Und nicht so, oh, hier sind die ja sogar günstiger. Aber nee, die Preise, die da, also die hängen dann eben auf so diesen Metallschiebern, weißt du?
Ja, 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 mit diesem Kläppchen dran, ne?
Ja, genau. Und das, was auf diesem Kläppchen stand, war nicht das, was auf dem Preis stand, sondern jede Lampe hatte noch hinten nochmal ein einzelnes Etikett mit unterschiedlichen Preisen.
Soll ich dir sagen, warum das so ist?
Warum?
Naja, weil halt Leute wie du und ich da reingehen, so, ne?
Und einfach shoppen. Ja, ist einfach eine Frechheit. Das ist einfach eine Verarsche.
Nicht einfach shoppen, sondern einfach runterziehen, das Lämpchen so gucken. Hä? Was ist das? So, ja, H4, 7,99 €, zack. Nee, ist mir zu teuer. Ah, da gibt's das auch noch für 6,99 €.
Ja.
So, ne? Und das Ding halt einfach irgendwo wieder draufgeschoben, wo es halt einfach nicht herkommt, klassisch so, ne?
Nee. Ich hab mir da nämlich verschiedene angeschaut, das hatte System.
Oh.
Das hatte System, da hing einfach jede falsch und diesen Laden, ich hasse ihn einfach, wirklich kriege ich einen Hals drauf. Ich weiß nicht, warum ich da auch nochmal reingesteppt bin, Alter, ich hätte das Ding einfach zurückschicken müssen, weil dann gehe ich an die Scheißkasse, der wusste genau, was ich wollte. Vor mir waren dann so zwei Dödel, die sich gerade irgendeine Motorradsicherheitsausstattung shoppen, ja. Also wirklich komplett Anzug und Alter,
Jan mit seiner Birne für 6,99 €.
Alter, ich mit meiner Lampe da, der Quittung und der kaputten Lampe, stehe halt da und dann hat dieser Dödel halt einfach den die komplette Ausstattung befüllt mit Protektoren.
Oh.
Und du kannst, also der stand da, die hatten da diese Jacke, Hose, zweimal jeweils, das war ein Pärchen, da auf dem Tresen liegen und in jede einzelne Scheiße hat er denen da die Protektoren eingebaut. Ja, und Moment, ich stand
die Protektoren nicht dran beim
Problem? Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Michel, frag mich nicht. Ich stand da einfach nur, hab zugeschaut und dachte einfach nur, das ist jetzt einfach nicht euer beschissener Ernst, Mann. Ich will diese verschissene Lampe einbauen und das gerne auch noch heute. Ey, ich stand eine Viertelstunde da und ich denk mir so einfach, Digga, lass doch mal den Rückenprotektor kurz Rückenprotektor sein, lass mich hier mal abrechnen. Und ich gehöre halt nicht zu denen, die dann sagen, entschuldigen Sie, könnte ich mal kurz vor, weil das finde ich dann auch wieder asozial. Aber wenn ich der Kunde gewesen wäre, hätte ich gesagt, hier wollen Sie nicht mal den Dude da eben machen, der da einfach nur so eine scheiß Lampe da drin, ja. Nee, alle stehen sie da, glotzen zu, dann ist die Scheiße irgendwann mal fertig, ja. Also du merkst, ich hab dir, glaube ich, auch noch eine Nachricht geschrieben, wie sehr ich da gerade diesen Laden hasse.
Ja, aggro war da ja. Aggro.
Junge. Und dann ist der fertig damit, dann sagt er, ja, wir wollen sie denn zahlen? Ja, mit Karte. Oh, ich habe meine Karte im Motorrad vergessen. Ich habe meine Karte im Motorrad vergessen, sagt er dann, nachdem die eine Viertelstunde da stehen. Glaubst du das?
Nein.
Alter, dann geht der raus und der Dude an der Kasse wartet einfach. Anstatt dass er dann sagt, ja, weißt du, weil er wahrscheinlich schon das eingegeben hatte. Ah, jetzt hier nochmal auf Storne drücken. Wartet, bis dieser Typ da wiederkommt von seiner scheiß Kawasaki und da die Koffer aufgemacht hat. Bla, Koffer, die ich halt auch gar nicht hab, brauche halt nicht, dann hätte er seine Karte bei sich gehabt. Kommt zurück, bezahlt, PIN-Eingabe, dies, das. Junge, ich stand da 20 Minuten an der verschissenen Kasse. Es war irgendwie 35 Grad.
Eingangsbereich wie Hulle, wie immer.
Alter, ohne Witz, mir lief die Soße. Lecco Ballo, dann habe ich irgendwann diese Scheißlampe. Dann in die Garage, 3 Millionen Mal die Finger gebrochen.
Tiefgarage, muss ich
sagen. Tiefgarage war kühl.
Sehr angenehm, sehr kühl. Jan hat sich erstmal abgeduscht, einfach auch, um runterzukommen. So,
ne? Einfach, ich habe mich einfach auf den Boden gelegt. Ja, einfach, hab da mit dem Tiefgaragenboden ein bisschen gekuschelt.
Gekuschelt,
ja. So. Dann hatte ich diese Lampe, hatte mir auch noch Gummihandschuhe oder vermeintlich so Einmalhandschuhe gekauft, weil überall steht, oh, bloß nicht die Lampe anfassen, wenn da Fett drauf kommt.
Oh mein Gott, ich habe so krasse Bilder im Kopf, weil du gesagt hast, du hast mit dem Tiefgaragenboden gekuschelt. Dann habe ich gedacht, ja, Jan mag es halt einfach hart. Das war so mein Gedanke im Hintergrund. Ne? Und dann fängst du an mit diesen Gummihandschuhen.
Nein, das geht nicht mehr, sondern wirklich, weil überall steht, oh, bloß nicht die Lampe anfassen, wenn da Fett drauf kommt, bam, ist sie durch, weil es so heiß wird und so, ja.
Ja, ja.
Dann habe ich aber die falschen Gummihandschuhe gekauft. Das waren nicht Gummihandschuhe, sondern es waren so eine Packung Tankhandschuhe, weißt du, diese Plastik.
Ja. Gar kein
Gefühl. Und die ziehst du ja vor allem an und du schwitzt einfach instant. Ja, also ja. Da hilft dir, da kannst du dich in einen Kühlwagen setzen und trotzdem kriegst du Fingerschwitze des Todes.
Ist halt Plastik vom Feinsten.
Alter Falter. So. Dann irgendwie damit versucht, diese Lampe reinzufickeln, hat auch schon wieder Ewigkeiten gedauert. Und dann musst du ja immer diese Drähte drüber ziehen, die das ganze Ding so spannen sollen, ne? Mhm. Und spätestens da brauchst du erstmal ewig lange Finger, um die so weit reinzudrücken, wie es halt irgendwie geht. Diese Drähte sind so asozial klein und schmal, dass sie dir halt einfach so den Fingernagel zertrennen in der Mitte, so gefühlt, ja. Da habe ich bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um dieses Ding da rein zu dingsen, ja. Also ein Hass geschoben, aber jetzt kommt das persönliche Ende. Ich habe natürlich nicht nur irgendwelche Lampen gekauft, sondern ich habe irgendwie Osram, Philips, was auch immer, Supervision Extra White gekauft. Und dann mache ich zuerst die Zündung an, sehe einfach nur dieses normale Parklicht, ja. So
war enttäuscht.
Gnadenlos gelb, nee. Und dann drücke ich auf den Anlasser und Junge, mir strahlt, also die Farbe weiß muss neu definiert werden.
Voll, voll. Also Jan hat quasi Löcher in die Tiefgaragenwand gelasert.
Junge. George Lucas rief an und sagt, ey, die Laseridee war meine und wollte mich schon zu Patentrechten da verklagen, ja. Also ein Weißton, sowas Geiles. Also du wirst blind, wenn du da reinschaust. Ich habe auf Instagrammable.
Ich wollte gerade sagen, also an dieser Stelle nochmal ein Verweis an allejenigen oder euch, die nicht unserem Gasgeflüster Instagram-Account folgen. Jan hat es natürlich dokumentiert, während ich in den letzten Wochen behindert war.
Ja, du spoilerst ein bisschen, ja. Dich hat's
ja heftig erwischt. Ja, genau. Eingeschränkt, behindert ist ein ganz, ganz falsches Wort an dieser Stelle. Eingeschränkt, daumentechnisch, hat Jan
und aber nicht nur daumentechnisch,
und nicht nur daumentechnisch, hat Jan aber sowas von losgelegt. Und all das tatsächlich, also nicht den Hass bei diesem Großeinzelhändler.
Da hätte ich mir direkt eine Abmahnung von Facebook bekommen.
Richtig, also das wäre hier nicht tragbar gewesen, aber er hat es natürlich dokumentiert. Da hättet ihr dieses LucasArts weiße Laserlicht euch schon mal anschauen können. Und was ich aber jetzt an dieser Geschichte tatsächlich eigentlich so ein bisschen mit am witzigsten finde, ist die Tatsache, dass der geneigte Hörer jetzt höchstwahrscheinlich gemerkt hat, Jan, er hat zwar schon das ein oder andere Mal von einem Auto erzählt, aber er hat, glaube ich, in seinem Leben noch nie H4 oder H7 Birnen bei einem Auto gewechselt, weil das, wovon du gerade erzählt hast, ist halt einfach der fucking Alltag bei dem Dreier-Golf, bei dem Vierer-Golf, bei dem Peugeot, bei dem Opel, bei einem, also bei fast
nee, einem nee, Auto. Nee. Habe ich bei meinen, ich hatte zwei verschiedene Opel zu Jugendtagen und gewechselt, einwandfrei. Das war wirklich nichts dagegen.
Der Astra von 1900, Anfang der 90er.
So, ja, ja, zack, zack, rein. So, ja.
Aber das sind andere Zeiten. Also, wenn ich mich an meinen Golf 3 erinnere, Gott habe ihn selig, ne, den ich damals von meinen Großeltern übernommen habe, 1,4er Motor, wenn du da quasi den Motorraum aufgemacht hast, ne, konntest du dich quasi neben dem Motor noch in den Motorraum stellen, weil halt einfach so viel Platz war, ne? Und dann gab es halt diesen normalen Birnen und du bist super cool reingekommen, aber normal, also ich hatte es ja vorhin angedeutet, bei vielen Autos ist es halt einfach so, dass du es gar nicht mehr wechseln kannst, ne? Und bei meinem Peugeot Expert geht das tatsächlich noch, aber das ist halt einfach auch so ein Geficke. Es ist einfach unfucking fassbar. Und ich kriege jedes Mal den Hass und schneide mir die Fingerkuppen auf, hier wegen dieser Bügelspannerei.
Ja, aber ich verstehe das nicht. Was ist denn da mit den Ingenieuren los? Sind das alles Sadomachisten oder was, die sich einfach denken, geil, bei jedem Mal Glühbirne-Lampen möchte ich persönlich so richtig leiden oder was? Wie kommt man auf die Scheiße? Wieso kann man da nicht irgendeine Technik und keine Ahnung, wenn sie doppelseitiges Klebeband nehmen, um diese Scheißlampen zu fixieren? Oder Bauschaum, den du da drauf machst, damit es da drin ist. Was weiß ich? Magnettechnik. Alter, wieso nicht einfach Magnete? Ey, wie leicht ist denn die Welt? So, sorry, jetzt habe ich hier 10 Sekunden nachgedacht und habe die Lösung. Stattdessen fickelst du da mit irgendwelchen Kackdrähten rum, die du da draufziehen musst. Mach den Scheiß einfach magnetisch. Ja, jetzt kommen wieder irgendwelche Technikleute, aus welchen Gründen es nicht geht. So funktioniert's aber nicht mit Digitalisierung und Fortschritt, Leute. Ihr könnt nicht immer nur Nein sagen. Man muss einfach mal Magneten auch eine Chance geben.
Also, wie das überall so ist, ne? Es ist einfach unmöglich, bis irgendjemand hingeht, der es nicht weiß und es einfach macht.
Ja.
So. Aber nichtsdestotrotz an dieser Stelle kleiner Aufruf an unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. Ich würde sehr gern wissen, warum man das nicht magnetisch machen kann.
Also, so, aber guck mich, das ist eine gute Idee eigentlich, oder?
Großartig. Ich bin begeistert. Also so. Ich finde es richtig gut.
Ja.
Richtig gut.
Ja, richtig gutes Zeug. Richtig so, gut. Auf jeden Fall jetzt todesweiß, mega geil, räumt voll ab. Das war eigentlich die Story, die ich zum Lampenwechseln erzählen musste. Sorry, wenn die jetzt ein bisschen ausgedehnt hier dargestellt wurde, aber es war schon ein sehr emotionales Ding für mich. Musste ich hier nochmal loswerden. Mhm. So, Michel, jetzt habe ich noch ein anderes Thema auf dem Zettel. Aber die Frage ist, wollen wir das angehen oder wollen wir erstmal dir ein bisschen Zeit einräumen? Ich kann es aber auch relativ kurz erzählen. Kann es aber auch nicht kurz erzählen. Je nachdem, du.
Also wir können das, also wir haben ja vorhin schon gespoilert, ne? Und wenn man spoilert, dann kommen ja quasi diese angespoilerten Geschichten in den letzten 5 Minuten vor dem Ende der Sendung. So war das immer zumindest bei RTL Extra und so, ne? Mit
Begriff. Ja, wobei wir sollten ja schon mehr Zeit einräumen, ne? Weil also, ich hatte schon echt
die ganzen körperlichen, sexuellen Themen, ne? Die wurden ja immer quasi im letzten Beitrag der Sendung
abgehandelt.
Ja. Nachdem 5-mal Werbung gekommen ist, ne? Und alle Beiträge ungefähr 10 Minuten gegangen sind, der Schweinkram-Beitrag mit nackter Haut ging dann einfach nur 5 Minuten vor Schluss. Machen wir jetzt einfach auch so. Du arbeitest jetzt einfach diesen Punkt, diese Geschichte, die du hast, das müssen wir jetzt einfach noch, das rocken wir jetzt noch weg.
Aber wir räumen dir mehr als 5 Minuten ein, weil das war schon eine ganz schön heftige Story, die du da erlebt hast. Ja,
also damit müsst ihr dann leben. Also ich werde von A bis Z, von Alpha bis Omega, werde ich aber sowas von ausholen und jede Randgeschichte, ihr kennt mich ja, auf jeden Fall da noch mit einbauen, die auch nichts mit dem Motorrad zu tun haben. Also, so viel Spaß muss sein.
Bisschen nachholen darfst du eh. Heute ist der Redeanteil bei mir doch deutlich höher. Was interessant ist, weil ich heute Morgen schon 1,5 Stunden beruflich in einem ganz anderen Kontext einen Podcast
aufgenommen habe. Du bist einfach schon im Flow.
Alter,
also, schon so drin. Kurze Frage. Hörst du eigentlich diese Fliege, die hier bei mir rumfliegt? Die immer so in Mikronähe vorbei. Also wenn ihr irgendwie denkt, Michel sitzt auf dem Misthaufen. Nein, es ist nur eine Fliege, die hier regelmäßig am Mikro vorbei schwirrt.
Aufgrund seines körperlichen Zustandes und der Story dahinter ist Michel auch nur eingeschränkt in der Lage, sich zu reinigen und zu waschen. Ja. Stinkt ein bisschen und deswegen ist gerade der Fliegenhaufen mit integriert und Teil des Pakets, das wir hier leider im Gasgeflüster-Podcast gebucht haben. Aber jetzt zu meiner eigentlichen Story. Auslöser des Ganzen war, warte mal, wie fange ich an? Ich hatte ja mal vor Ewigkeiten schon mal erzählt, dass ich wieder ein Fahrsicherheitstraining machen will.
Oh, wir hatten ja noch das Fahrsicherheitstraining. Oh,
genau, nein. Und da hatten wir
Perfektionstraining an dieser Stelle, glaube ich.
Ja, und da hatten wir über den ADAC gesprochen. Und das habe ich dann ja kurzfristig nicht gemacht, weil es ja 34 Grad werden sollte. Und ich dachte so, boah, Alter, da sterbe ich auf dem Asphalt. Das machst du auf gar keinen Fall. Dann hatten wir auch über dein Pitbike gesprochen, das du dir gekauft hast. Und in dem Kontext hatte uns Bert geschrieben, eine E-Mail. Und auch es ging ums Thema Pitbiken, wo er fährt und so weiter. Und wir haben hin und her geschrieben. Und ich habe ihn gefragt, so, ob er dann auch was in Bayern kennt. Und dann hat er hier auch eine Pitbike-Strecke genannt. Und dann habe ich mir das nochmal angeschaut. Das ist eine Stunde hier von München entfernt und so. Und Ampfing
gibt es auch, ja.
Und hat gesagt, hier, das halt noch. Und dann habe ich mir die mal angeschaut. In Ampfing kannst du dir aber nur ein Pitbike leihen, wenn du vorher ein Training dort gemacht hast. Und dieses Training bietet der Anbieter Under Control an, heißen die. Mhm. Und da habe ich mal geschaut, was das für ein Laden ist. Und tatsächlich bietet Under Control irgendwie verschiedenste Fahrsicherheitstraining an. Also irgendwie hier das Pitbiken, aber glaube ich auch irgendwelche Enduro-Trainings, was weiß ich. Aber auf jeden Fall auch so Perfektionisten-Trainings. So. Vom Konzept her ziemlich gleich wie der ADAC, so hat sich das zumindest gelesen. Und dann habe ich gedacht so, okay, habe ja schon oft genug erzählt, dass ich da beim ADAC auch schon relativ häufig war. Hey, vielleicht mal eine ganz geile Chance, mal was anderes auszuprobieren. Und vor allem schielend auf dieses Pitbike-Training habe ich gedacht, gut, wenn du jetzt mal da ein Training machst, vielleicht kriegst du immer noch Mengenrabatt, dann wird vielleicht das Pitbike-Training günstiger und dieses Intensivtraining ist preislich, glaube ich, ziemlich gleich wie beim ADAC. Und da habe ich gerade die Fliege vorbeifliegen sehen. So kam es, dass ich mich bei denen zum Training registriert habe. Hat sich total rentiert, weil während es beim ADAC damals 34 Grad gewesen wären, waren es da 30 Grad. Also wirklich 4 Grad runter, total angenehme Trainingsbedingungen.
Ja, überhaupt gar nicht mehr gespitzt über dem schwarzen
Asphalt. Nee, es war angenehm. Also wirklich, richtig, also die 4 Grad Unterschied. Ja. Herrlich. Dieses Training war irgendwo in der Nähe von Ingolstadt, glaube ich. Und darüber wollte ich mal kurz berichten. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, hatte ich mit der Lampe so ein bisschen Zeitdruck, die zu wechseln. Weil ich natürlich mit strahlend weißem Abblendlicht beim Training
da die Gegner hatte. Weglasern wolltest.
Ja, genau. Schein und so und also mehr Schein als sein im Sinne von strahlend Schein, weißt du,
wie ich meine? Ja, Wortspiel.
Shine bright, ja. Bidimts, genau.
So kannst du das besser. Wir brauchen auch so Einspielerknöpfe.
Voll. So.
Ja. Hat Jan heute nämlich in seinem morgendlichen Podcast gehabt, da hat er wirklich 20 verschiedene Jingles gehabt, die er da einsetzen konnte.
Ich glaube, die Zuhörerschaft kann froh sein, dass wir es nicht haben.
Ja, vor allen Dingen auf deiner Seite des Mischpuls sozusagen, ne?
Ja, da wird aber wirklich das Morse-Alphabet einmal durchgedrückt. Kannst du noch
einmal gedisst des Todes mit Jingles.
Ja. Zurück zum Wesentlichen. Also, dahin gefahren. Ich glaube, ADAC-Trainings kennen wahrscheinlich einige so oder ein bisschen näher, ja. Der Anbieter jetzt war dann dort in Bergheim, heißt es, so ein kleiner Ort. Und da ist irgendwie so ein Fahrtrainingsgelände. Das ist aber, hat so ein paar Parkplätze und so, wo du halt als Fahranfänger auch mal üben kannst, ohne Führerschein irgendwie. Und dann daneben dran so eine Fläche, wie mag die aufgebaut sein? Die ist vielleicht 20, 30 Meter breit, also gar nicht so breit. Und dann 200, 300 Meter lang. Mhm. Hat zwischendrin so eine kleine Gleitfläche für PKWs und halt irgendwie so ein Kreisel, also nicht so groß, wie ich das vom Fahrsicherheitsgelände damals vom Hockenheim kannte. Da war ich ab und zu auf diesem ADAC-Fahrsicherheitsgelände. Das ist mittlerweile platt gemacht. Da hat Porsche irgendwie seine Driving Experience hingebaut. Ich weiß also nicht, ob irgendwie andere ADAC-Trainingsgelände anders aussehen. Also auf jeden Fall so ein bisschen kleiner, als ich das dann so erwartet hätte. Aber was soll ich sagen? Ey, war super geiles Event, hat richtig Bock gemacht. Wir hatten einen super coolen Instruktor. Wenn ich mal so ein bisschen den Vergleich ziehen darf, dann auch zum ADAC hatte ich das Gefühl, der ADAC halt noch so ein bisschen schulmäßiger unterwegs. Also die Fahrer und Instruktoren dann natürlich auch mit einem Plan und können ihre Motorräder alles bewegen und so weiter. Jetzt hier bei dem Anbieter hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute einfach ein bisschen realitätsnäher sind, ja. Also so halt auch, ja, wissen, wie man halt auch draußen Motorrad fährt, so, um das mal so zu beschreiben.
Das wollte ich gerade fragen, ne? Also du hast jetzt so viel so vom Drum und Dran erzählt, so, und wie das ist. Was hast du denn da gemacht? Also, ich glaube, das interessiert ja vermutlich die meisten Leute. Wie muss man sich das vorstellen? Was gab es da für Übungen?
Genau, wollte ich jetzt zu kommen. Also es war das Intensivtraining 2. Die haben so zwei, einmal das
Also bist erste. Direkt in die fortgeschrittenen Gruppe gegangen?
Ja, genau, wo sie auch sagen, hey, Training vorher empfiehlt sich und so weiter. Wir waren, glaube ich, 8 Leute da drauf.
Bunt gemischt. Also kleine Gruppe?
Genau, war auch eine super nette Gruppe, bunt gemischt. Also wirklich, wir hatten eine andere S1000R noch. Wir hatten irgendwie Kawasaki Z650, es war tatsächlich dabei diese Harley Enduro, wie heißt die noch?
Panamerica,
genau. Noch irgendeine Enduro, natürlich auch eine GS, aber wirklich sehr, sehr bunt gemischtes Publikum so, auf verschiedene Alterskategorien. der Jonathan irgendwie Anfang 20, zwei Jahre Jonathan? Führerschein.
Was? Wer ist Jonathan?
Ja, ein Teilnehmer.
Ach so. Ja. Also ich habe gedacht, der Name kam das, glaube ich, aus dem
Off. Nee, so. muss man nicht kennen.
Ja.
Zwei Jahre hat er den Lappen und irgendwie schon 12.000 Kilometer darunter gepretzelt, also wie er so Vollgas, weiß, Führerschein gemacht, lebt dafür total, auch schon echt gut unterwegs, so. Andere Leute, die halt auch schon seit 20 Jahren so gefühlt fahren. Also von bis alles dabei. Was haben wir gemacht? Ja, also es wurde vorher dann auch so gefragt, hey, was sind die individuellen Zielsetzungen, was habt ihr vor und so. Und letztendlich war es dann aber wieder das, oder alle Übungen, die wir gemacht haben, ne, gibt's für mich wieder eine Quintessenz und du kannst es dir vornehmen, so viel du willst, auch so im Training, deswegen mache ich das so gern, lernst du halt immer wieder, ist einfach, wie so oft, und das klingt jetzt langweilig, das Thema Blickführung.
Mhm.
Das ist einfach so, und das kannst du dir vornehmen, so viel du willst, aber manchmal braucht es dann halt einfach, also ich glaube, dass ich mit der Blickführung grundsätzlich schon ganz gut unterwegs bin, ja, aber es hilft einfach immer, wenn du nochmal einen Instruktor hast, der dich nochmal ans Limit bringt und das einfach nochmal fordert. Wir haben also wirklich auch so ganz langsam um die Kurven fahren, also wirklich so serpentinenmäßig, aber auch wirklich auf so einem Parkplatz drehen, Zusammenspiel, Kupplung, Bremse, also Fußbremse, Gas und sowas, dann wirklich da im engsten Raum drehen, sind da so einen kleinen Handlingsparcours dann gefahren, dann sind wir grundsätzlich irgendwie Kurven gefahren in unterschiedlichen Stilen, also in so einem Kreisel, ja, Hanging off des Todes, aber auch einfach legen und drücken, so jeder wie er wollte, verschiedene Sachen auch ausprobiert, wann macht was wie Sinn, bei unterschiedlichen Kurvengrößen, war super gut, dann auch mal so ein bisschen tatsächlich die Assistenzsysteme ausprobiert.
Mhm.
Also ich bin wirklich dann aus diesen Kurven zum Teil mal rausbeschleunigt, hatte mal diesen Dynamic-Modus meiner BMW dann drin, das ist so das Sportlichste, was du ohne diesen Kodierstecker fahren kannst. Da kam einmal beim Rausbeschleunigen auch wirklich das Hinterrad richtig raus, ja, blinkte dann halt auch mal so ein bisschen und dann auch so Sachen wie das Kurven-ABS ausprobiert, ne?
Mhm.
Also in die Kurve rein und voll verzögert, und deswegen habe ich das eben so eindrücklich nochmal gesagt mit der Blickführung, es ist einfach so krank. Es ist wirklich, du fährst die gleiche Kurve, du bremst und sofort geht der Blick halt einfach von weit aus der in die Kurve rein, wie du es denn vorhattest, so auf einen Meter vor dir.
Ja.
Es ist immer dasselbe. Und das ist halt einfach wichtig, wenn dir das dann nochmal jemand sagt. Dann halt irgendwie so Vollbremsung aus 80, 90 km/h mit gleichzeitigem Lenken. Also, weißt du, so Situation, fährst durch die Stadt, na gut, mit 80, 90 solltest du hoffentlich nicht durch die Stadt fahren, aber irgendwo steht ein Auto am Straßenrand, auch an der Bundesstraße, macht die Tür auf. Bremsen reicht nicht, bei 80, 90 einfach ausweichen hilft nicht, vielleicht kannst du aber versetzt in die Lücke fahren, so.
Ja, ja.
Lauter so Sachen. Und dann beim ADAC haben wir mal in der Kurve so eine Holzplanke hingelegt, ne?
Also mit so drüberfahren, damit du halt siehst, was geht.
Ja, ist aber halt eigentlich Pillepalle, ne? Also die jetzt bei dem Anbieter, der hat halt einfach einen Eimer Sand ausgekippt.
Ach was.
Und das muss ich schon sagen, puh, also so eine Holzplanke, das
war ging's halt Klemmerle, wie man wohl sagt, ja.
Alter,
da guckt der Kupferbolzen, ja.
Da ging der Stift, du Leckkupferbolzen, ja. Also das war schon cool, erstmal halt auf der Geraden einfach mal auf Sand bremsen,
ja.
War super eindrücklich. Eigentlich weiß man, es passiert, wenn du gerade fährst, passiert nichts. Was passiert, ja? Wenn, dann hast du mal kurz so ein flutschiges Gefühl. Aber eigentlich, solange du gerade fährst, hast du halt nur eine Unterbrechung der Verzögerung. Es wird halt da einmal kurz, bremst halt nicht so stark, das ABS regelt halt sofort und danach hast du wieder Grip. Aber das Kurvenfahren, das war schon lässig. Es ging besser als gedacht, ja? Aber war
aber
schon eine coole Erfahrung.
Also, das ist jetzt echt so spannend. Wie muss man sich denn diesen Sand, der da hingeschüttet ist, vorstellen? Denn, ne, wenn ich mir Schräglage vorstelle und Sand auf der Straße, also wenn irgendjemand dann in einmal Sand hinkippt, ne, dann geht ja quasi, dann reißt der Grip ja schon ab und das Vorderrad geht, wandert dann oder bewegt sich in eine Richtung und bringt sich zu Fall, ohne dass du bremst. Also, ne, wie
ist ja, da haben wir, das haben wir jetzt ohne Bremsen gemacht, das war einfach nochmal drüber fahren. Das war so ein Sandstreifen, den hat er vielleicht so Meter 50, also er wurde ja länger dann, wenn die Leute drüber fahren, zieht er den Sand so ein bisschen raus, in die Länge gemacht und in der Breite von vielleicht so 40 Zentimeter, also so eine klassische, also
schon, ja,
genau, so eine klassische Traktorspur, die dir mal in der Kurve auch so begegnet, ne?
Ja.
Und dann halt da probiert, was ist, wenn du einfach nur mit so Standgas rüberfährst, was ist, wenn du die Kupplung ziehst, was passiert, wenn du beide Hände am Lenker hast versus einhändig versus freihändig? Wer freihändig Kurven fahren konnte, mein Motor kriegt es nicht, die stellt sich bei der Geschwindigkeit sofort auf, keine Chance. War aber auch eine coole Erfahrung. Und das war echt interessant. Also da hat's, den einen hat's auch richtig mal versetzt, der wollte es richtig wissen so.
Ja.
Aber war echt geil. Also muss ich sagen, hat mir viel gebracht. Für mich war das Ding, ich habe es ja auch mal erzählt, 2017 schon, dass es mich mit dem Motorrad auf die Schnauze gelegt hat. Und mir immer so ein bisschen auch das Vertrauen mal wieder für die Schräglagen in gewissen Situationen fehlte und auch für so ein rutschendes Rad.
Ja.
Hat mir super geholfen. Und schön an der Strecke war, wenn du aus diesem Kreisel raus beschleunigt hast gerade, war so eine kleine Kuppe. Ich konnte noch ein bisschen Powerwheelie üben. War, glaube ich, nicht Sinn und Zweck des Programms, aber ja, hat natürlich mega
geholfen. Aber Jan hat es natürlich mit eingebaut, ne?
Und Alter, wie der letzte Prolet da wieder. Und um zum Ende zur Story zu kommen, also Training sehr, sehr gut, kann ich nur jedem empfehlen. Under Control heißen die Jungs. Ich glaube, da muss man einfach auch seinen eigenen Geschmack finden. Der Tobi, der Instruktor, war super cool. Ich habe ihn mal gefragt, ob der vielleicht auch mal Bock hat, hier in den Podcast zu kommen. Ich werde nochmal mit der Inhaberin sprechen. Mal sehen, ob wir die hier begrüßen dürfen. Nochmal vorab, ich habe das Training komplett selbst bezahlt.
Wollte ich jetzt gerade fragen, was kostet der Spaß?
Also ich habe die Rechnung noch nicht bekommen, aber hat noch keinen Teilnehmer. Vielleicht ist es auch ganz gut, meldet euch vielleicht mit einem anderen Namen an und dann schnell weg, dann kriegt das vielleicht auf den Nacken von irgendjemandem. Nein, macht's natürlich nicht. Ich kriege die Rechnung noch, ich glaube 180 oder 185 Euro hat das gekostet für den ganzen Tag. Und ich meine, der ADAC war auch um den Dreh, 175, 185 Euro, je nachdem, ob man da auch Mitglied ist beim ADAC, das macht ja auch nochmal den Unterschied. Für mich war einfach der Punkt, beide Trainingsgelände gleich weit entfernt, jeweils eine Stunde von München.
Ja.
Ich fand es ganz cool. Ich würde nicht sagen, war besser oder schlechter. Es sind irgendwie andere Schwerpunkte. Hat sich für mich auf jeden Fall mal gelohnt, einen anderen Anbieter da auch kennenzulernen. War cool. Und zu meinem Glück gehörte dann aber noch, und das möchte ich noch kurz am Ende erzählen, war ja bei der Gasgeflüster-Ausfahrt auch schon so, ich komme dahin bei 30 Grad losgefahren, geschwitzt des Todes. Nehme den einen Gewitterstreifen
mit. Also ein abkühlendes Gewitter zum Ende.
Für den Fahrsicherheitstrainingstag war den ganzen Tag irgendwie so Gewitter- und Schauergefahr angesagt. Und war halt nicht, ne? Also da geölt ohne Ende. Mir lief die Soße wirklich in den Kombi runter. Es war so heiß. Also am Ende hatte der Instruktor auch so ein bisschen so einen Performance-Track aufgebaut, wo du einfach auch nochmal so ein paar schnelle Kurven und so ein paar Handlingskurven und so fahren konntest, um so alles, was wir geübt haben am Tag, da mal in so einen Track zu integrieren.
Ja.
Da bin ich ausgestiegen, weil ich habe einfach gemerkt, es war so heiß. Ich war einfach raus und habe gedacht so, boah, das fordert mich halt mental und kognitiv jetzt so sehr und ich habe noch eineinhalb Viertelstunde Fahrt zurück bei den Temperaturen vor mir. Mach ich nicht mehr, habe mich in Schatten gesetzt. Fahr los, fahr vielleicht 10 Minuten, Regen des Todes und einfach genau das gleiche wie bei unserer Ausfahrt, komplett durchnässt, ne? Also wirklich in alle Körperöffnungen lief das Wasser da rein, den Stiefel konnte ich am Ende umkippen, da lief es da einfach raus, das war so unnormal, also hat es mich voll erwischt, das gehört zu meinem Glück, aber ich will mich nicht beschweren, wenn ich das mit dem vergleiche, was dir passiert ist und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight dieser Folge, der Story um der Misere des Michael Praschaks und vielleicht leite ich das auch noch so ein. Du warst, darf ich schon?
Ja, also der Witz an der Sache ist, wir haben jetzt unsere Stunde voll. So, jetzt ist halt die Frage, ne?
Willst du jetzt sagen, Spoiler für die nächste Folge?
Richtig, wir machen jetzt einfach Spoiler für die nächste Folge. was wir natürlich machen können an der Stelle, wir machen vielleicht kurz, also im Sinne von eine kurze
was ist
Unterbrechung.
Passiert? Ja.
Nee, genau, ich hatte einen Unfall, bin gestürzt auf dem am Slowakiering. Und die Odyssee, die sich anschließt, die ist aber quasi auch sehr, sehr umfassend und ausufernd und da kamen noch 1000 Sachen dazu, die man sich einfach nicht ausdenken kann. Und ich wollte jetzt einfach sagen, wir machen das einfach so, wir belohnen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, wir nehmen einfach kurzfristig noch eine zweite Folge auf, also quasi nächste Woche, so dass wir quasi einen etwas kürzeren Turnus haben und die jetzt nicht 2 Wochen Hardcore warten müssen, bis wir darüber erzählen. Also ich hätte ja gerne am Anfang schon eingestiegen, aber Jan hat dann angefangen mit wir machen jetzt hier Clickbaiting des Todes und jetzt haben wir halt einfach die Stunde voll und ich würde sagen, wir vielleicht weiß ich dann auch noch ein bisschen mehr zum Zustand meines Motorrads, das kommt auch noch dazu. Ist es zu retten oder ist es nicht zu retten? Nochmal ein bisschen mehr Spoiler an der Geschichte. Ich glaube, damit haben wir quasi genug übergeleitet.
Also das hätte RTL 2 nicht schlimmer machen können. Was sind wir für Arschlöcher?
Richtig. Es tut mir furchtbar leid, aber ich finde auch, wir sollten bei unserem, einfach so bei diesem Konstrukt bleiben. Wir hatten ja die vorletzte Folge war das mit Sven.
Ja.
Wo wir ja so maßlos überzogen haben, weil es halt einfach so maßlos viel zu erzählen gab. Aber wir sollten einfach bei der Stunde bleiben. So, ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die Stunde ist jetzt quasi hiermit voll. Und die erste halbe Stunde der nächsten Folge wird dann einfach mir und meinem Leidensweg gewidmet. So, ja, ich glaube, so machen wir das.
Also klingt für mich total fair, für alle Zuhörenden wahrscheinlich nicht. Ich nehme die Schuld aber auf meine Kappe. Mein Ego musste heute einfach mal präsent sein. Mal
wieder möchte ich an dieser Stelle erwähnen.
Das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Aber ja, Michel, du hast recht, das ist eine gute Idee. Auch wenn ich die Folge hier bei der Aufnahme schon Pokal oder Hospital genannt habe.
Aber den Titel eben einfach für die nächste Folge, das ist völlig in Ordnung. Du musst jetzt einfach nur einen neuen überlegen für diese.
Ja, machen wir so. Dann hoffen wir trotzdem, dass wir
euch... Am Rande des Wahnsinns.
Genau, dann hoffen wir trotzdem, dass wir euch eine Stunde gut unterhalten haben. Wer Erfahrung auch mit Under Control oder ähnlichen Fahrsicherheitstrainings gemacht hat, schreibt wie immer gerne, meldet euch, wer Tipps zum Lampeneinbau und Co. hatte oder eine Meinung zu Sebastian Vettel oder unserer Einordnung des Ganzen hat. Meldet euch gerne und, bevor ich das vergesse, jetzt wollte ich doch nochmal schauen.
Siehst du, jetzt haben wir die Stunde voll, aber es kommt dann einfach vom Jan, kommt einfach immer noch was nach.
Ja, pass auf, ich wollte nochmal nach dem Daniel schauen.
Ach so,
es ist eine Stunde.
Wie weit er gekommen ist.
Und, jetzt muss ich wieder Kopf
geben. Vorhin hat man 2575, habe ich das richtig in Erinnerung?
Alter, ja, ich habe einen Screenshot gemacht und der hat jetzt 2596. Willst du mich verarschen, Alter? Der ist einfach ungelogen.
In der letzten Stunde 24 Kilometer gefahren, ne?
Ja, 24 Kilometer.
Das ist ein guter Schnitt nach 2600 Kilometern.
Ey, weißt du, wir können eine Stunde labern und der fährt halt einfach diese 4000 Kilometer Dinger. Alter, das ist so krass.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, schaut vorbei bei Paddle with Daniel, weil er eben nicht nur labert, während er fährt, sondern weil er nicht nur fährt, relativ sportlich und zügig und sehr, sehr weit, sondern nebenbei auch noch labert. Also schaut euch seine Highlights an. Ihr werdet es feiern. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Nichts mehr.
Gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.